Willkommen zu unserer Sendereihe Katechismus an diesem Nachmittag, sagt Ihnen Margret Flick. Wir beschäftigen uns heute in dieser Sendung mit der Überlieferung und ihrem Stellenwert für die Lehre in der katholischen Kirche. Welche Bedeutung hat die Überlieferung also für unseren Glauben? Aber insbesondere, in welchem Verhältnis steht sie zur Heiligen Schrift, die ja die Quelle der Offenbarung ist? Brauchen wir die Überlieferung für die Weitergabe des Glaubens? Und falls ja, warum? Grundlage dieser Sendung ist ein Text aus dem Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Als Referent haben wir Pfarrer Robert Schmägen aus Münster eingeladen und ich darf ihn jetzt erst einmal begrüßen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Schmägen.
Ja, grüß Gott.
Schön, wir freuen uns, heute mit Ihnen verbunden zu sein. Und bevor wir jetzt den Text der heutigen Sendung lesen, beginnen wir die Sendung mit einem Gebet. Und ich darf Sie nun darum bitten, Herr Pfarrer Schmägen.
Allmächtiger Gott, sende deinen Geist in unsere Herzen, damit wir den Glauben und die Wahrheit immer tiefer erfassen und die Tiefe und die Freude, die der Glaube vermittelt, ja, in unseren Herzen auch spüren und auch in unserem Leben umsetzen können. Darum bitten wir auch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria.
Amen. Vielen Dank. Die Grundlage dieser Sendung ist, wie vorhin gesagt, das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Der Text der heutigen Sendung ist der Nummer 14 des Kompendiums entnommen. Und dieser Text steht unter der Überschrift »Die Weitergabe der göttlichen Offenbarung«. Ich lese nun diesen kurzen Abschnitt unter der Nummer 14. Die Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Beide machen in der Kirche das Mysterium Christi gegenwärtig und fruchtbar und entspringen demselben göttlichen Quell. Sie bilden das eine heilige Glaubensgut, aus dem die Kirche ihre Gewissheit über alle geoffenbarten Wahrheiten schöpft. Soweit der Text. Wie dieser Text zu verstehen ist, erläutert uns jetzt Pfarrer Robert Schmägen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Beziehung besteht zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift? Die Antwort des Kompendiums haben wir soeben gehört. Überlieferung und Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden. Eine klare Antwort. Aber so klar scheint sie nicht zu sein. Denn im Laufe der Kirchengeschichte wurde um eben diese Beziehung gerungen. Das katholische Prinzip, et et, zu Deutsch sowohl als auch, wurde und wird in diesem Zusammenhang immer wieder in Frage gestellt. Die wohl bekannteste Auseinandersetzung in der Geschichte ist die der Reformation. Martin Luther forderte sola scriptura, allein die Schrift. Aber auch innerhalb der katholischen Kirche gab und gibt es immer wieder ein Ringen um die rechte Beziehung von Überlieferung, der Tradition und der Heiligen Schrift. Zum Beispiel gab es im Zuge der Reformation ein zähes Ringen um das rechte Verhältnis auf dem Konzil von Trient, das von 1545 bis 1563 stattgefunden hat. Nach langen Diskussionen halten die Konzilsväter fest, dass sowohl Überlieferung als auch Schrift die beiden großen Organe der Glaubenstradierung Kirche sind. Die Kirche ist die eigentliche Trägerin der geistgewirkten Autorität. Zudem halten die Väter des Konzils fest, dass Schrift und Tradition keine voneinander getrennte Offenbarungsquelle bilden. Die Tradition also keine Wahrheiten vermittelt, die von der Bibel unabhängig sind. Die Überlieferung ist quasi eine Auslegung der Schrift, eine Ergänzung. Die Glaubensinhalte werden sowohl durch die Schrift als auch die Überlieferung tradiert. Auch heute erlebe ich in manchen Gesprächen, dass etwas für die Überlieferung ausgegeben wird, welches sich im Laufe der Geschichte in den Ortskirchen und einzelnen Pfarreien, ja Kirchorten entwickelt hat, das von einigen als unumstößliche Tradition ausgegeben wird. Da weist der Katechismus der katholischen Kirche recht darauf hin, die Überlieferung oder Tradition, von der wir hier sprechen, kommt von den Aposteln her und gibt das weiter, was diese der Lehre und dem Beispiel Jesu entnahmen und vom Heiligen Geist vernahmen. Die erste Christengeneration hatte ja noch kein schriftliches Neues Testament und das Neue Testament selbst bezeugt den Vorgang der lebendigen Überlieferung. Die theologisch-disziplinären, liturgischen oder religiösen Überlieferungen oder Traditionen, die im Laufe der Zeit von den Ortskirchen entstanden, sind etwas anderes. Sie stellen an die unterschiedlichen Orte und Zeiten angepasste, besondere Ausdrucksformen der großen Überlieferung dar. Sie können in deren Sicht unter der Leitung des Lehramtes der Kirche beibehalten, abgeändert und auch aufgegeben werden. Überlieferung und Heilige Schrift. Sie sind die zwei Seiten derselben Medaille. So heißt es im Katechismus der katholischen Kirche von 1993, dass es eine gemeinsame Quelle, aber zwei Arten der Weitergabe gibt. Die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet worden ist. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. In der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, die Verbum, haben es die Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils folgendermaßen formuliert. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben einander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Denn die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus, dem Herrn und vom Heiligen Geist, den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, heißt es in Dei Verbum. Jesus hat den Aposteln und Jüngern vieles erklärt, welches nicht in der heiligen Schrift niedergeschrieben ist. Das Johannesevangelium schließt mit der Bemerkung, dieser Jünger ist es, der all das bezeugt, und der es aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Jesus hat mehr gesagt und getan, als was wir in den Evangelien lesen können. Zum Beispiel, als die Pharisäer Jesus wegen der Ehescheidung auf die Probe stellen wollten. Jesus antwortet den Pharisäern, nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Diese Antwort beschäftigt die Jünger so sehr, dass der Evangelist Markus weiter berichtet: Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Oder denken wir an die Gleichnisreden Jesu, zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann. Als Jesus sein Gleichnis beendet hatte, fragten seine Jünger ihn, was das Gleichnis bedeutet. Und dann erklärt Jesus ihnen, was sein Gleichnis bedeutete. Oder erinnern wir uns, als Jesus den Weg zum Vater aufzeigt. Der Weg, der er selber ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da bittet ihn Philippus, diesen Weg zu zeigen. Worauf Jesus antwortet: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Vor seiner Himmelfahrt bittet Jesus seinen Apostel: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus hat seinen Aposteln und Jüngern vieles gelehrt, das nur zum Teil in der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist. Vieles von seinen Worten haben die Apostel und die ersten Jünger mündlich tradiert und überliefert. An dieser Stelle lade ich Sie ein, eine kleine musikalische Pause zu machen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb zur Sendung Katechismus. Welche Beziehung besteht zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift? Als Referent haben wir Pfarrer Robert Schmeing aus Münster eingeladen und wir freuen uns nun auf die Fortsetzung des Vortrags.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Offenbarung Gottes hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die Heilige Schrift und die andere Seite ist die Überlieferung. Denn Jesus hat seinen Jüngern seine Gebote und Erklärungen mit auf ihre Mission gegeben. Die Apostel haben dann diese Überlieferung nicht nur mündlich weitergesagt, sondern es wurde ihnen die Möglichkeit zuteil, dieses Wissen auch niederzuschreiben. In der damaligen Zeit war das Papier bzw. das Pergament ein sehr kostbares Gut, mit dem man sehr vorsichtig umging und nur das Wichtigste schriftlich festhielt. In der sogenannten Didache, lateinisch Doctrina, ist die Lehre der Apostel niedergeschrieben. Sie beginnt mit dem Satz: Die Lehre des Herrn durch die 12 Apostel für die Heiden. Die Didache ist in 16 Kapitel eingeteilt. Inhaltlich ist das Werk eine kurze Zusammenfassung der katholischen Lehre mit liturgischen und disziplinären Anweisungen. Es enthält vor allem das, was die Katechumenen von der Taufe wissen mussten. In kurzen Aussagen wird nach Art einer Gemeindeordnung das richtige katholische, also das allgemein gültige, richtige Verhalten dargelegt. Wer die Didache liest, wird stark an die Bergpredigt Jesu erinnert. sieht aber zugleich, dass hier Überlieferungen mit einfließen, die in der Bibel nicht berichtet werden. So heißt es in Kapitel 3, Vers 1, Mein Kind, flieh vor jeglichem Bösen und vor allem, was ihm ähnlich ist. Und in Vers 2, Sei kein Fanatiker, nicht streitsüchtig, nicht zornmütig, denn aus diesem allen entstehen Morde. In Kapitel 7 wird überliefert, wie getauft werden soll. Betreff der Taufe aber, tauft so. Nachdem ihr dies alles zuvor gesagt habt, tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Laufe der Jahrhunderte breitete sich die frohe Botschaft über die ganze Erde aus. War die Kirche anfangs noch von Verfolgungen betroffen, eine Zeit, in der viele Christen ob ihres Glaubens getötet wurden, änderte sich die Situation ab dem 4. Jahrhundert. Der christliche Glaube wurde offiziell anerkannt und nicht mehr verfolgt, jedenfalls hier in Europa. Je weiter sich das Christentum ausbreitete, desto mehr kamen neue Herausforderungen auf die Christen zu. Andere Kulturen, verschiedene Mentalitäten, die Fragen mitbrachten und Antworten suchten. Dabei erwiesen sich diese beiden Standbeine, Schrift und Überlieferung, als hilfreich, die frohe Botschaft in den einzelnen Kulturen lebendig werden zu lassen. Denn die Überlieferung hilft bei der Auslegung der Heiligen Schrift, immer wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. Durch die Überlieferung können wir schauen, wie unsere Vorfahren den Glauben gelebt haben. Damit helfen sie uns, die Heilige Schrift in unserer Lebenssituation auszulegen. Dies brachte der Schriftsteller Chesterton in dem Aphorismus zum Ausdruck, Die Tradition ist eine Ausdehnung des Wahlrechts. Tradition heißt, der unbekanntesten aller Klassen, unseren Vorfahren, Stimmen zu geben. Tradition ist die Demokratie der Toten. Traditionen gleichen Straßenlaternen, die den Weg ausleuchten sollen. Welche Probleme auftreten können, wenn einer der beiden Standbeine, Heilige Schrift bzw. Tradition, ausgeblendet werden, können wir an dem lutherischen Sola Scriptura-Prinzip sehen. Da die Überlieferung fehlt, zumal allgemein verbindliches Lehramt, hat es leider zu einer Zersplitterung in eine fast unüberschaubare Anzahl von Glaubensgemeinschaften geführt. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, wie zu einer Spaltung führt, da die Überlieferung fehlt, an der man sich orientieren könnte. Das Anliegen der Ökumene ist es, diese Zersplitterungen zu überwinden. Paul VI. Äußerte sich folgendermaßen zur Tradition. Wir aber in den Ländern alter christlicher Prägung müssen uns klar vor Augen halten, dass beim Aufbau der Kirche ein Faktor unerlässlich ist, nämlich die Tradition, die in Jahrhunderten vollbrachte Arbeit derer, die vor uns an der Kirche gebaut haben. Wir sind Erben. Wir führen ein in der Vergangenheit begonnenes Werk weiter. Wir müssen Geschichtsbewusstsein haben und in uns die Haltung einer Treue ausformen, die demütig ist und glücklich über alles, was uns vergangene Jahrhunderte an Lebendigem und Echtem beim Aufbau des mystischen Leibes Christi hinterlassen haben. Wir müssen uns hüten vor der Gewissenslosigkeit des Rebellionsgeistes, wie er für so viele Menschen unserer Zeit bezeichnend ist. Diese Gewissenlosigkeit möchte die Arbeit früherer Generationen beiseite schieben und glaubt, das Heil der Menschen dadurch einleiten zu können, dass sie alles zurückweist, was uns die von einem Lehramt mit Sinn für Kontinuität und Ursprünglichkeit bestätigte Erfahrung bewahrt hat und das Unternehmen einer neuen Zivilisation beim Punkte Null beginnen lässt. Für manche Gespräche und Diskussionen ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es auch nicht so wesentliche Traditionen gibt, wie zum Beispiel Ordensgewänder, Musikrichtungen, künstlerische Gestaltung der liturgischen Gewandung oder auch Kirchengebäude. Sie betreffen nicht den Kern der Tradition. Der Kern ist die Glaubens- und Sittenlehre. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass die nicht so wesentlichen Traditionen den Glauben zeitgemäß fördern. So können wir festhalten, dass die Heilige Schrift und die Tradition in der Kirche das Mysterium Christi gegenwärtig und fruchtbar machen und sie entspringen demselben göttlichen Quell. Sie bilden das eine heilige Glaubensgut, aus dem die Kirche ihre Gewissheit über alle geoffenbarten Wahrheiten schöpft. Beide Seiten sollen sich gegenseitig durchdringen, beide sollen sich gegenseitig befruchten, damit sie nicht erstarren. Die Heilige Schrift ist die schriftliche Seite der Offenbarung und Überlieferung die gelebte Seite der Offenbarung. Somit möchten beide Seiten uns helfen, den Glauben heute in der Welt zeitgemäß zu leben. Zum einen zeigt die Überlieferung, wie unsere Vorfahren die Schrift gelebt haben. Sie zeigt und hilft uns heute, wie die frohe Botschaft gelebt werden kann. Und zum anderen hilft die Heilige Schrift, dass die Überlieferung sich immer wieder an Gottes Offenbarung zurückbindet und sich nicht verselbstständigt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Welche Beziehung besteht zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift? Das war heute unser Thema. Referent dieser Sendung war Pfarrer Robert Schmägen aus Münster. Grundlage dieser Sendung war das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Wir werden gleich die Sendung mit dem Segen von Pfarrer Schmägen beschließen, aber zuvor noch kurz ein Hinweis auf unser CD- und Podcast-Angebot. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, haben Sie die Gelegenheit, sich eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der 08328 921 120 oder Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot auf unserer Homepage www.hore.org. Herr Pfarrer Schmägen, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Sendung gestaltet haben durch Ihr Referat. Jetzt bitte ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag. Ihre Margret Flick.